Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Business Turbos Podcasts. Mein Name ist Philipp Semmelroth und heute geht es um das Thema eigenverantwortliche Mitarbeiter. Wie schaffst du es als Chef oder Chefin dafür Sorge zu tragen, dass deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter selbstständiger werden? Tatsächlich ist es so, dass ich ja in diese Situation notgedrungen damals reingekommen bin. Das kann ich gerne kurz zusammenfassen. Es war so, dass ich 2013 einen sehr großen Auftrag bekommen habe. Ein Kunde, mit dem ich heute noch Kontakt habe, hatte mich gefragt, ob ich bereit wäre, für seine Firma stellvertretend vor Ort als stellvertretender Projektleiter in einem internationalen Konzern, der ja aus mehreren, Konzernen geformt werden sollte, zu unterstützen, ein Projekt voranzutreiben und da als rechte Hand vom Projektmanager zu agieren. Und ich fand das grundsätzlich spannend. Ich fand auch den Tagessatz spannend. Ich fand auch die Aufgabenstellung spannend. Ich fand es auch spannend, so 3-4 Tage die Woche im Hotel zu wohnen, weil ich dachte, ach ja, muss man auch mal ausprobiert haben. Und dann war ich aber gefordert, meine Firma von jetzt auf gleich in die Lage zu versetzen, auch ohne mich klarzukommen. Und das hat natürlich nicht direkt auf Anhieb funktioniert, aber ich habe dadurch unheimlich viel gelernt. Und dieses Wissen lasse ich heute natürlich auch immer in meine Beratungsprojekte einfließen. Ich will das jetzt nicht nochmal komplett wiederholen, wie das alles abgelaufen ist. Das habe ich an anderer Stelle schon mal erklärt. Aber dadurch hatte ich natürlich die Möglichkeit, sehr früh einfach wirklich sehr intensive praktische Erfahrungen zu sammeln. Und ich habe auch genug Geld mit meinem Projekt verdient, sodass ich die Möglichkeit hatte, mit diesem, wie ich es damals nannte, Spielgeld Investitionen zu tätigen, um einfach mal Testballons starten zu lassen, um zu gucken, was funktioniert besser. Weil mein großes Ziel war wirklich zu erreichen, dass meine Mitarbeiter ohne mich meine Kundenprojekte professionell abwickeln, selbstständig Entscheidungen treffen und mir damit im Prinzip den Rücken frei halten und vielleicht dafür sorgen, dass die Firma weiter wächst, während ich mich um was anderes kümmere. Und ich habe das damals unter dem Langzeitgesichtspunkt gesehen, dass ich gedacht habe, wenn ich jetzt temporär mal vielleicht auf irgendwelche, Gratifikationen verzichte, weil ich Geld, das ich an der einen Stelle verdiene, gegebenenfalls an der anderen Stelle wieder verbrenne, baue ich mir nach hinten raus vielleicht irgendwas auf, von dem ich dann mein Leben lang profitieren kann. Und das ist tatsächlich nicht nur gelungen, das ist sehr gut gelungen. Und jeder, der mich näher kennt, weiß einfach auch von Einblicken oder persönlichen Geschichten, was das alles für Vorteile im Leben hat, wenn man das schafft, wie man da hinkommt und dass das nicht nur mit einem Mitarbeiter gelungen ist. Und von daher, wenn du dazu mal konkrete Hilfestellung brauchst, komm gerne auf mich zu. Die Tatsache ist aber auch, du musst dir Gedanken darüber machen, wie du deine Mitarbeiter dahin entwickelst, weil tatsächlich ist es ja so, wir leben ja in einer Gesellschaftsstruktur, wo man von klein auf beigebracht kriegt, dass man für alles immer um Erlaubnis fragen muss. Man hat mir damals auf der Offizierschule einen Spruch mitgegeben, es ist immer einfacher, um Entschuldigung zu bitten als um Erlaubnis. Deshalb haben sie gesagt, Semmelroth, schaffen Sie immer erstmal Tatsachen. Wenn die gut sind, wird sich keiner beschweren. Wenn es nicht so ganz ideal ist, können Sie immer noch sagen, tut mir leid. Und dann kriegen Sie eventuell einfach nur einen kurzen Abriss und dann ist die Sache erledigt. Selten wird man dafür heftig bestraft. Wer nichts tut, wird teilweise härter bestraft, weil gerade im Bundeswehr-Kontext ist natürlich nichts tun teilweise auch mit Tod verbunden, wenn man einfach stillsteht und nicht handelt. Und von daher habe ich da einfach mehrere Impulse gehabt, einfach auch mal loszulegen. Das ist aber auch das Gleiche, was ich dann meinen Mitarbeitern immer gesagt habe. Ich habe gesagt, schaut mal, ein Fehler ist billiger als ein Seminar. Macht doch einfach mal, trefft doch mal eine Entscheidung. Stellt einfach nur sicher, dass ihr nachher den Denkprozess rekonstruieren könnt, sodass wir dann gegebenenfalls im Nachgang in der Lage sind, nochmal zu reflektieren, von welcher Ausgangstheorie seid ihr ausgegangen, was habt ihr für Hypothesen aufgestellt, was habt ihr dann gemacht, was ist am Ende rausgekommen, was habt ihr gelernt und wenn ihr heute in der gleichen Situation wärt, was würdet ihr genauso machen, was würdet ihr anders machen und warum? Und wenn du dann tatsächlich dir auch Zeit nimmst für diesen Reflexionsprozess und immer mal wieder mit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen durch diese einzelnen Etappen des Entscheidungsprozesses durchgehst, dann hast du natürlich erstens ein besseres Gespür dafür, wen kannst du eigentlich ganz gut alleine laufen lassen, wen musst du noch stärker unterstützen, wo musst du vielleicht sogar wirklich korrigierend eingreifen, weil dessen Denkansätze einfach totaler Quatsch sind und wo ist es vielleicht besser, wenn ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin gar nicht komplett alleine entscheidet, sondern sich vor der Umsetzung dann nochmal kurz rückversichert und wenn ja, bei wem in der Firma, denn durchaus gibt es ja auch im Team einfach Möglichkeiten, sich dann nochmal kurz eine zweite Meinung einzuholen. Und von daher macht es manchmal einfach Sinn, auch Leute, die sich wunderbar ergänzen, miteinander zu vernetzen, zusammenarbeiten zu lassen. Weil tatsächlich hast du ja häufig auch die Konstellation, eine Person ist vielleicht extrem sorgfältig, die andere ist extrem schnell. Die eine würde nie fertig, weil sie immer nach Perfektion strebt. Die andere ist sofort fertig, hat aber ein paar wichtige Details vergessen. Und wenn du die beide zusammenarbeiten lässt, kriegst du eigentlich ein Spitzenergebnis planbar sichergestellt. Aber es gibt natürlich auch andere Konstellationen, wo so ein Zweiergespann einfach Sinn macht. Grundsätzlich denke ich, du musst dir immer dieses Bild vor Augen führen, was man vielleicht auch aus der Spezialeinheit kennt. Du wirst selten Leute haben, die alle über die gleichen Fähigkeiten verfügen. Denk jetzt einfach mal an eine militärische Einheit, dann brauchen wir nicht zu stark in irgendwelche branchenspezifischen Business Cases einzusteigen. Du hast einen Scharfschützen, du hast einen, der vielleicht gut aufklären kann, du hast einen, der ist irgendwie mit Sanitäterfähigkeiten ausgerüstet, wenn dann doch mal einer von den eigenen Leuten getroffen wird. Du hast einen, der ist super gut in der Navigation und du hast einen, der ist vielleicht fürs Funkgerät zuständig, um einfach Kontakt zu der restlichen Truppe zu halten. Und genauso ist es hier in dem Business auch. Du brauchst nicht 500 oder x-mal das gleiche Talent, sondern du brauchst viele Talente, weil manche Aufgabenstellungen einfach so extrem komplex sind, dass sie nur im Team gelöst werden können. Und deshalb ist es einfach wichtig, dass du genau weißt, wer ist wo gut, wer ist wo schlecht und dass du dann kompensatorisch dafür sorgst, dass die Defizite nicht irgendwie Schwierigkeiten auslösen und aber auf der anderen Seite auch schaust, dass jemand mit seinen Stärken nicht vielleicht übers Ziel hinausschießt. Das ist ja im Prinzip die Herausforderung, die du als Führungskraft immer wieder meistern musst. Wenn du jetzt Mitarbeiter dazu bringen möchtest, selbstständig Entscheidungen zu treffen, würde ich mir erstmal anschauen, von welcher Ausgangsbasis kannst du ausgehen. Du hast ja zum Beispiel Mitarbeiter, die teilweise ja irgendwie auch privat eine Familie haben und da gibt es ja dann auch immer so den einen Entscheider. Ich bin ja immer so ein bisschen erschrocken, wenn ich mit erwachsenen Männern spreche und die um irgendeine Entscheidung bitte und die mir dann sowas sagen, dann muss ich die Regierung zu Hause fragen, weil ich mir immer denke, wow, das ist echt ein bisschen peinlich. Also ich würde durchaus respektieren, wenn einer sagt, ich muss meine Frau mal fragen und ich höre mir gerne an, was meine Frau dazu zu sagen hat. Aber klar zu signalisieren, also ich habe zu Hause gar nichts zu sagen und ich habe meine ganze Entscheidungsgewalt, alles outgesourced und so weiter, das finde ich irgendwie ein bisschen erschreckend. Aber das ist halt meine persönliche Meinung. Grundsätzlich denke ich einfach, du musst einfach mal prüfen, ist die Person, die bei dir im Unternehmen arbeitet, auch jemand, die zum Beispiel zu Hause das Zepter in der Hand hat oder ist das jemand, der zu Hause eher laufen lässt? Weil ich einfach glaube, dass jemand, der zu Hause alles laufen lässt, vielleicht nicht so der Beste ist, um in der Firma zu führen, weil tatsächlich ist so, ich glaube, dass Führung und der Wunsch nach Führung einfach so fest in einer Person verankert ist, dass man durchaus an der einen oder anderen Stelle mal laufen lässt, aber nicht grundsätzlich. Also wenn einer grundsätzlich in der Lage ist, kompletten Modus zu shiften, dann bin ich da sehr, sehr skeptisch, ob er in dem einen Modus wirklich jemals richtig drin war. Ich denke, es ist schon so, dass man einfach bestimmte Themenbereiche hat, die man in irgendeiner Form vielleicht unterschiedlich priorisiert. Aber jemand wie ich zum Beispiel, der den ganzen Tag Entscheidungen trifft, der unheimlich gerne plant, der auch richtig gut ist im Planen, der einfach auch Spaß hat zu sehen, wie Pläne Realität werden, der gibt auch so Sachen wie Urlaubsplanung oder sonstige Dinge nicht aus der Hand. Gleichzeitig ist es mir dann persönlich egal, was das Geburtstagsmotto für meinen Sohn ist. Ich würde mich dann um Dinge kümmern wie Hüpfburg und also andere Sachen, wo auf die ich Bock habe, wo ich mir glaube, denke, das hätte mein Sohn Lust zu drauf. Aber welche Farbe die Tischdekoration hat, ist mir dann egal. Von daher würden wir uns dann da schon irgendwo abstimmen und ergänzen. Aber du musst halt einfach mal schauen, wer ist überhaupt in der Lage, Entscheidungen zu treffen und wer hat in dem Bereich auch Routine? Weil tatsächlich ist so, ich hatte ja in meinen Firmen auch immer mal Mitarbeiter, die zum Beispiel bei der Freiwilligen Feuerwehr waren oder irgendwo im Pfadfinderbereich engagiert waren. Oder ich hatte auch mal jemanden, der war so in irgendwelchen Festspielgruppen drin, die haben so Ritterspiele gemacht. Und tatsächlich ist auch da ja einfach nur wichtig zu wissen, ist da jemand nur dabei oder ist da jemand vielleicht einfach sozusagen der Führer, der irgend so eine Gruppe organisiert, der irgendwelche Veranstaltungen organisiert, der vielleicht auch mit Lieferanten Kontakt hält und dann irgendwelche logistischen Dinge klärt. Weil wenn jemand einfach auch in seinem Freizeitumfeld schon öfter auch in so einer Führerrolle ist, der kann ja auch Fußballtrainer, Hockeytrainer, Schwimmtrainer oder was weiß ich sein, dann würde ich ja diese Person automatisch als favorisiert einstufen, weil jemand, der einfach gewöhnt ist, Entscheidungen zu treffen und andere zu führen, wird das mit Leichtigkeit dann auch auf der Arbeit hinkriegen, wohingegen jemand, der das noch nie gemacht hat, einfach aus meiner Sicht schwer dahin entwickelt werden kann. Ich sage nicht, dass es nicht geht, aber du musst ja als Unternehmer und Unternehmerin auch immer überlegen, wie kann ich meine Ressourcen am effizientesten einsetzen? Wenn jetzt jemand 30, 34, 35 Jahre alt ist und hat in seinem ganzen Leben noch keine Tendenzen gezeigt, jemals was zu führen, wenn du denen was fragst, sagt er immer, was wollt ihr denn machen? Also der ist auch dann immer bereit, sich der Max anzuschließen. Dann glaube ich, ist das einfach nicht die beste Person, um irgendeine Führungsrolle zu übernehmen. Dann ist das aber vielleicht jemand, der super gut im Unterstützermodus agieren kann, weil der will halt auch nicht im Mittelpunkt stehen. Das heißt, der wird da auch kein Ego-Problem entwickeln und der hat auch kein Problem damit, wenn ein Projekt gut läuft und jemand anders dafür vielleicht temporär glänzt, weil er einfach für sich geklärt hat, ich habe einen Beitrag geleistet, ich weiß, was ich für eine Rolle hier spiele und das gilt es halt auszuloten. Und dann musst du irgendwann einfach mal loslegen. Und loslegen heißt jetzt natürlich, du musst die Leute auch dahin führen. Du kannst nicht von jetzt auf gleich sagen, so ab morgen führt ihr das hier, weil das funktioniert ja nicht. Du musst die Leute ja auch erstmal mit irgendwelchen Regeln, Abläufen, Strukturen vertraut machen. Und nachher können die dann nachmachen und auch, ich sag mal, ohne dich irgendwann umsetzen. Aber die brauchen ja initial irgendwie mal eine Vorgabe, an der man sich orientieren kann. Ich habe vor einiger Zeit tatsächlich Kindergeburtstag hier gefeiert und dann habe ich mit den Kindern so eine Schnitzeljagd gemacht. Ich bin ganz früh morgens in den Wald gegangen und habe da echt ein richtig tiefes Loch gegraben. Habe da so eine Schatztruhe, die ich extra vorher besorgt habe, versteckt und nicht nur einfach irgendwo hinter den Baum gestellt, sondern echt in die Erde eingegraben. Das habe ich dann so früh morgens gemacht, dass mich da überhaupt keiner sieht, weil ich sonst dachte, nachher klaut jemand anders die Box, weil ich habe da echt wertige Sachen reingetan. Ich wollte, dass die Kinder ein richtig großes Highlight haben, wenn sie diesen Schatz da heben. Aber ich war dann halt auch, weil es auf der einen Seite warm war und auf der anderen Seite sehr früh war, dann tatsächlich sehr zerstochen von den ganzen Mücken. Weil so früh morgens waren die schon wach und haben gedacht, oh, Frischfleisch, den packen wir uns. Insofern, das war die eine Sache, die nicht so ganz ideal war. Aber dann habe ich halt im Endeffekt noch eine Schatzkarte entwickelt und habe das Ganze auch echt ein bisschen spektakulär gestaltet. Und dann hatte ich so ungefähr 10 Kinder, mit denen ich da in diesen Wald gehen sollte. Ich habe denen geholfen, die Karte zu lesen. Und dann habe ich die an jeder Straßenkreuzung durchzählen lassen. Durchzählen heißt dann einfach, der erste ruft 1, der zweite ruft 2, der dritte ruft 3. Und tatsächlich hat es dann auch nach vielen, vielen Versuchen sehr gut geklappt. Aber gerade zu Beginn wusste keiner mehr, wer ist eigentlich die 3, die 7 war nicht zu finden und von da war das alles chaotisch. Aber wenn du die Leute das dann immer wieder üben lässt, dann kriegen die, die es am Anfang gar nicht konnten, am Schluss trotzdem hin. Und das ist einfach nur wieder ein Beweis dazu und ich gebe dir die Geschichte mit, damit es besser in Erinnerung bleibt. Grundsätzlich kann man Leuten eigentlich alles beibringen. Die Frage ist nur, nimmst du dir genug Zeit, machst du es verständlich genug und wiederholst du den Prozess oft genug, dass jemand auch die Chance hat, sich da wirklich ranzutasten. Weil einmal zuschauen und dann selber machen sind zwei völlig unterschiedliche Erfahrungen. Und teilweise nehmen wir uns bei der Delegation von Aufgaben nicht ausreichend Zeit, jemandem anderes die Chance zu geben, das Ganze mal alleine auszuprobieren, um dann erst über die Komplexität Kenntnis zu erlangen, die mit den einzelnen Aktivitäten verbunden ist, um dann vielleicht auch direkt nochmal korrektiv eingreifen zu können, wenn die falsche Reihenfolge gewählt wird, die falsche Ausführung gewählt wird oder irgendwelche Details vergessen werden. Dann kann man ja auch nochmal Checklisten erstellen, dann kann man irgendwelche Prozessabläufe nochmal definieren und irgendwo einsehbar machen. Aber das ist halt das ganze Fundament, was du mal aufbauen musst. Und wenn du das nicht hast, ist natürlich schwierig, den richtigen Rahmen zu schaffen, an dem sich deine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen orientieren sollen und dann auch einfach dich darauf zu verlassen, dass sie in deinem Interesse, auch ohne deine Mitwirkung, zum Beispiel auch in deiner Abwesenheit, gute Entscheidungen zu treffen. Deshalb, du musst dieses ganze Fundament schaffen. Bei der Bundeswehr sagt man, du musst die linke und rechte Grenze auch definieren. Du musst dir das Ganze einfach so vorstellen. Du guckst meinetwegen, wenn du auf so einem hohen Berg stehst, unten ins Tal und dann hast du ja irgendwie links eine Grenze und rechts eine Grenze, die kannst du selber definieren und dazwischen hast du irgendeinen Bereich. Und die Idee da ist einfach, dass du den Leuten die linke Grenze und die rechte Grenze vorgibst, klar machst, wo die wirklich verläuft und dann sagst, dazwischen dürft ihr euch frei bewegen und dazwischen dürft ihr auch frei entscheiden. Wenn ihr meint, ihr wollt ein bisschen mehr links rumgehen, könnt ihr da rumgehen. Wenn ihr ein bisschen mehr rechts rumgehen wollt, könnt ihr ein bisschen rechts rumgehen. Wenn ihr Pause machen wollt, könnt ihr Pause machen. Wenn ihr schneller gehen wollt, könnt ihr schneller machen. Wenn ihr irgendwas anderes machen wollt, könnt ihr es machen, solange ihr zwischen den Grenzen operiert. Und das Bild übertrag mal in deine zivile Welt, sodass du das auf dein Business überträgst und dann vielleicht einfach sagst, ihr könnt die und die Entscheidungen treffen, was vielleicht auch dann die einzelnen Teilbereiche betrifft. Beispielsweise macht es doch völlig Sinn, dass Mitarbeiter eigenständig Gutschriften aussprechen können. Natürlich dürfen die nicht den Rechnungsbetrag um 50% reduzieren. Natürlich können die nicht einfach eine Rechnung streichen, nur weil der Kunde nicht ganz happy ist. Aber wenn du beispielsweise eine 10.000-Euro-Rechnung hast, warum soll der Mitarbeiter nicht in der Lage sein, 300 Euro Nachlass zu geben, wenn der Kunde dann völlig eskaliert wegen irgendeiner Kleinigkeit das nicht bezahlen will? Das ist doch viel zu teuer für die 300 Euro, die der Kunde haben will, damit er friedlich ist, intern erst anderthalb Stunden jede Menge Leute zu involvieren, um diese 300 Euro und die berechtigte Frage, ist das zulässig oder nicht, zu klären, um dann nachher mit dem Kunden nochmal anderthalb Stunden zu telefonieren und sich vielleicht auf die Hälfte zu einigen. Ich weiß, dass das in vielen Unternehmen so läuft, aber tatsächlich ist das alles Zeitverschwendung, hochgradig ineffizient und sorgt auch nicht dafür, dass der Kunde am Ende wirklich begeistert ist. Wenn du kulant bist, eine schnelle Gutschrift machst, wird der Kunde häufig doch begeistert sein und dann nach einem einmaligen Ereignis das auch beim nächsten Mal nicht wieder reklamieren, weil der das im Normalfall auch nicht vergisst. Klar gibt es immer diese eine Ausnahme, das guckst du dir zweimal an, danach trennst du dich einfach von dem Kunden, aber im Großen und Ganzen ist das überhaupt kein Problem. Bei mir in der Firma war das immer so, wenn irgendein Kunde eine größere Rechnung von uns bekommen hat und hat dann im Endeffekt angerufen und hat dann sowas gemeldet wie, hey, ich bin hier mit dieser Rechnung nicht einverstanden, ich muss sofort in den Semmelrot sprechen. Dann hat meine Disponentin immer gefragt, worum geht's denn? Ja, das werde ich dem Herrn Semmelroth dann schon erklären. Da sagt sie, ja, aber ohne, dass ich jetzt weiß, worum es geht, kann ich mit ihm, Herrn Semmelroth, gar keinen Termin abstimmen. Von daher erzählen Sie mir doch mal, was ärgert Sie aktuell? Ja, es geht um das und das Projekt. Ja, und was konkret ist Ihre Erwartungshaltung? Und wenn der Kunde dann irgendwann gesagt hat, er wäre mit Leistung 64 auf der ganzen Rechnung nicht einverstanden und würde gerne nur 200 oder 300 Euro weniger bezahlen, dann hat die Kollegin einfach gesagt, dann ziehen Sie das einfach von der Rechnungssumme ab, schreiben Sie in den Verwendungszweck meinen Namen, sagen Sie dann vielleicht, wir haben das miteinander besprochen und dann ist die Sache für uns erledigt. Dann lasse ich hier intern auch nochmal eine Gutschrift auf den Weg bringen, soweit die Zahlung da ist. Stell die Gutschriften immer erst aus, wenn das Geld da ist. Aber am Ende brauchen Sie dafür nicht mit Herrn Semrod zu sprechen, weil der wird Ihnen auch nichts anderes sagen. Vor allem kann der eigentlich zu dem Sachverhalt gar nichts sagen, denn er hat sich um das Projekt ja nicht gekümmert. Der hat es nicht geplant, der hat es nicht durchgeführt und die Tickets, die da von unseren Mitarbeitern zu erstellt wurden, liest er nicht durch. Dafür bezahlt er uns ja alle, deshalb lassen Sie uns das regeln. So, und so musst du die Leute natürlich daran führen. Du musst denen bei der Argumentation helfen, du musst denen deren Handlungsspielraum aufzeigen, du musst auch klar die Sachverhalte klären, wann wird wie verfahren. Idealerweise hältst du das auch schriftlich fest, sodass du da so eine Art lernende Wikipedia oder so im Unternehmen hast, dass du das immer weiter kontinuierlich weiterentwickelst, damit das Know-how nicht verschwindet, wenn die Mitarbeiter, die es einmal begriffen haben, vielleicht dich doch irgendwann mal verlassen und der neue und die neue Mitarbeiterin sich das dann direkt auch wieder aneignen kann. Aber gleichzeitig hast du dann halt auch die Möglichkeit, dass du nachher einfach den Prozess korrigieren kannst, wenn der nicht zum gewünschten Ergebnis führt. Und du musst natürlich auch immer gucken, wenn Mitarbeiter gerade zu Beginn irgendwelche Entscheidungen getroffen haben, dass du die dann einfach nochmal reflektierst, um einfach möglichst frühzeitig zu erkennen, ja, das wird hier noch nicht richtig umgesetzt, da muss ich nochmal nachsteuern, weil erst mit der Erfahrung und der praktischen Anwendung wirst du ja merken, ob das schon ausreichend genau delegiert ist oder ob du da nochmal weitere Details nachreichen musst. Dann musst du dir aber auch Gedanken darüber machen, wie du deine Mitarbeiter führst, weil tatsächlich gibt es da zwei große Ansätze. In Englisch heißt es Mission Control, in Deutschland heißt es Führen mit Auftrag. Alternativ dazu wäre es zum Beispiel Befehlstaktik. Das kommt natürlich wieder aus dem Militärischen, du kannst es in die zivile Welt aber übertragen. Befehlstaktik bedeutet, du gibst jeden Einzelschritt vor. Sie machen jetzt das, dann machen sie das, dann machen sie das, dann machen sie das, dann machen sie das. Und wenn du so führst, hast du natürlich maximale Prozesskontrolle. Du weißt dann exakt, in welcher Reihenfolge welche Handlungsschritte erbracht werden und kannst darüber natürlich sicherstellen, dass kein Handlungsschritt vergessen wird, dass die Reihenfolge nicht durcheinander gebracht wird und weißt dann auch normalerweise einfach, wenn du jemanden fragst, wo sind sie gerade, wo der im Prozess steht und was dann als nächstes kommen würde, was eigentlich schon hätte fertig sein müssen und kannst dann eventuell einfach mehr Transparenz darüber erlangen, wie sich der Prozess weiterentwickelt von initialem Start bis hin zum Ende. Das Problem bei der ganzen Thematik ist aber, Befehlstaktik ist sehr aufwendig. Das heißt, du musst den Prozess mental komplett durchspielen, sonst kannst du die Einzelaktivitäten nicht vorgeben. Du musst halt darauf vertrauen, dass du nichts vergisst, weil wenn du irgendwas vergisst, wird derjenige nicht in der Lage sein, den Prozess sauber abzubilden, wird eventuell in Stocken geraten, weil er ja keine alternative Handlungsoption zur Verfügung gestellt hat. Und das Ganze ist natürlich extrem kräftebindend, weil tatsächlich ist es ja einfach so, du kannst ja gar nicht mehrere Leute gleichzeitig steuern, weil du dir überall über alle Details Gedanken machen musst. Oder du hast halt wiederkehrend immer die gleichen Abläufe, dann arbeitest du stumpf mit irgendwelchen Checklisten und lässt die Leute das tun. Wenn die aber keine Varianten in ihrem täglichen Doing haben, dann glaube ich, ist es einfach für manche dann irgendwann so langweilig, dass die einfach kündigen, weil der Anspruch an ihren Job so simpel ist. Und von daher ist Befehlstaktik eigentlich nicht so ganz ideal. Das kannst du vielleicht einsetzen, wenn du irgendwie so Akkordarbeit machst, Leute am Fließband beschäftigst, wo die einfach monoton immer wieder die gleichen Aufgaben erfüllen. Oder stell dir vor, du hättest einen Busfahrer, der einfach nur immer irgendwelche Stationen anfahren muss. Dann kannst du dem natürlich genau erklären, was er machen muss, wie lange er da steht, wie er das da abrechnet, wie er kalkuliert, was so jemand bezahlen muss, der da Bus fahren möchte, welche Sonderkonditionen es gibt, wenn der jetzt besonders alt ist, also 65 plus oder besonders jung ist, also noch Schüler oder irgendeine Behinderung hat. Das heißt, du kannst all diese Sonderregeln einmal definieren und kannst sie denen da stumpf abarbeiten lassen. Aber du kannst dann natürlich von so einer Person nachher auch kein eigenständiges Denken erwarten, weil die Person hat ja nie die Chance gehabt, das zu entwickeln. Die Alternative dazu wäre Auftragstaktik. Bei der Auftragstaktik ist es letztlich so, du vertraust einfach darauf, dass die Personen vor Ort immer die besseren Entscheidungen treffen werden, weil sie einfach die besseren Detailkenntnisse auch über Rahmenbedingungen haben. Deshalb in Amerika zum Beispiel Mission Control ist derselbe Ansatz. Da geht man einfach davon aus, wenn du so ein Spezialteam beispielsweise losschickst, um irgendeine Spezialoperation zu lösen, dann wird natürlich grob definiert, okay, ihr geht hier mit dem Schiff meinetwegen in Richtung Küste los, dann mit dem Schlauchboot an den Strand oder mit dem Helikopter oder. Dann springt ihr entsprechend von Bord, dann macht ihr euch über den Anmarschweg auf den Weg zu dem Gebäude und dann versucht ihr beispielsweise die Zielperson aus dem Gebäude rauszuholen. So, jetzt ist aber vielleicht so, dass man vorher nicht genau weiß, ist das Gebäude wirklich direkt erreichbar oder ist da eine große Mauer drumherum, muss man da über Stacheldraht klettern, das kann man ja vielleicht im Vorfeld alles gar nicht aufklären. Und deshalb ist das Konzept Führen mit Auftrag oder Mission Control einfach darauf angewiesen, dass die Leute vor Ort einfach selbstständig in der Lage sind, eine Entscheidung zu treffen. Und die lassen sich bei ihrem Denkprozess immer dadurch inspirieren, was ist eigentlich notwendig, um das zuvor definierte Ergebnis zu erreichen. Das heißt, Führen mit Auftrag bedeutet letztlich nichts anderes, dass du das Ergebnis definierst, was rauskommen soll. Das heißt, du sagst dann beispielsweise, okay, pass mal auf, lieber Mitarbeiter, liebe Mitarbeiterin, du hast jetzt hier folgende Aufgabenstellung. Das gezielt, das angestrebte Ergebnis für diese Aufgabenstellung ist beispielsweise das, das, das. Und das kann man so und so feststellen, dass dieses Ergebnis eingetreten ist. So, und dann schickst du den Mitarbeiter einfach los, lässt den diese ganzen Sachen abarbeiten. Und wenn er dann merkt, okay, er hat das Ergebnis erreicht oder meint, das Ergebnis erreicht zu haben, kann er ja mit dem zuvor besprochenen Prüfprozess prüfen, ob die gewünschten Ergebnisse abrufbar sind. Ist das nicht der Fall, ist er vielleicht noch nicht fertig. Stößt er aber bei der Umsetzung auf irgendeinen Widerstand, irgendeine Hürde, irgendein unerwartetes Ereignis, kann er ja im Normalfall selbstständig einen Lösungsweg finden und sich dann Gedanken machen, okay, was könnte ich denn tun, um das zuvor definierte Ergebnis trotzdem zu erreichen, obwohl der initial vorgeschlagene und angedachte Weg jetzt gerade nicht funktioniert. Vergleich das mal mit dem Stau. Wenn ich jemandem sage, Sie fahren jetzt hier links, dann rechts, dann links, dann rechts, dann fahren Sie auf die Autobahn, dann fahren Sie an der ersten Ausfahrt runter im Autobahnkreuz auf die nächste Autobahn Richtung Norden, dann würde diese Person ja zum Beispiel bei Stau einfach stehen bleiben, weil sie sagt, geht halt nicht weiter. Wenn ich jemandem sage, fahren Sie bitte aus Leverkusen nach München oder Dortmund oder Berlin oder Hamburg, dann würde die Person ja vielleicht erkennen, okay, von hier muss ich also wahrscheinlich erstmal zur Autobahn. Jetzt kann ich gerade nicht den Weg fahren, den ich initial fahren wollte, da ist halt eine Straßensperre, also fahre ich einfach einen anderen Weg. Und dann ist vielleicht die Autobahn auch blockiert, dann fahre ich halt wieder einen anderen Weg. Aber wenn ich ja nur das Ergebnis vorgebe und die Leute grundsätzlich über die Fähigkeiten verfügen, sich selber zu überlegen, wie müsste ich mich denn orientieren, um trotzdem an dem Ziel anzukommen, dann kann es natürlich sein, dass es länger dauert, dann kann es sein, dass es nicht der ideale Weg ist, dann kann es sein, dass ich in irgendeiner Form mit anderen Problemen noch umgehen muss, aber dann ist die Chance, dass jemand das Ziel erreicht, deutlich höher. Und deshalb ist es eben wichtig, dass du Leute ranführst und immer wieder durch Ergebnisse steuerst. Das heißt, du musst dir anfangs mit ganz kleinen Aufgabenstellungen immer überlegen, was müsste ich dem sagen, dass der nur das Ergebnis begriffen hat. Und dann überlässt es der Person erstmal selber, den Lösungsweg zu finden. Ganz am Anfang gehst du dann sogar hin und sagst, okay, fass nochmal mit eigenen Worten zusammen, was ist dein eigentlicher Auftrag? Okay, und wenn das deckungsgleich ist mit dem, was du gesagt hast, dann schickst du die Person einfach mal los, Viertelstunde, 20 Minuten, eine halbe Stunde und sagst, mach dir mal Gedanken zur möglichen Herangehensweise. Und dann setzt du dich mit dieser Person nochmal zusammen und sagst, okay, du hast ja jetzt ein bisschen Zeit, den Prozess zu überlegen, was konkret wird sie jetzt tun und warum? Und dann hörst du es einfach mal an und dann wirst du relativ schnell merken, okay, da sind ein paar Denkfehler drin, also Gedankensprünge vielleicht auch, da fehlen ein paar Details, da sind ein paar Abhängigkeiten nicht berücksichtigt, da ist vielleicht unterschätzt worden, dass man zwischendurch noch auf andere angewiesen ist, die man vielleicht frühzeitig benachrichtigen sollte, dass man sie irgendwann braucht. Aber du würdest erstmal wie in so einer Simulation, ohne dass was kaputt gegangen ist, ohne dass was passiert ist, verstehen, was passiert da eigentlich im Kopf deines Gesprächspartners. Weil das kann sein, dass dir das nicht gefällt, aber wenn du verstehst, wie der denkt, weißt du ja auch, wie du den führen musst, damit der richtig denkt, damit sich das nachher mit deinen Gedanken deckt und im Idealfall das gewünschte Ergebnis auch erreichbar ist. Was du aber eben auch akzeptieren musst, ist, egal wie gut du dich vorbereitest, egal wie toll du die Leute aussuchst, egal wie minutiös du das auch besprichst, es wird immer so sein, dass wenn du Leute laufen lässt, dass die Fehler machen. Und wenn du ganz realistisch bist, machst du auch einen ganzen Tag Fehler. Aber dich korrigiert dafür keiner. Wenn du Geschäftsführer oder Geschäftsführerin bist, dann fällt das entweder gar nicht auf oder alle merken das und du denkst nur, es hat keiner gemerkt. Aber letztlich ist es so, dir passiert für die Fehler nichts. Und diesen gleichen Spirit musst du da halt auch auf Mitarbeiterebene erzeugen, dass die keine Angst haben, Fehler zu machen. Weil wer Angst hat, Fehler zu machen, wird sich auch nicht trauen, einfach mal eine innovative Entscheidung zu treffen. Und genau das ist aber manchmal möglich, weil der normale Weg, den man immer geht, eben nicht funktioniert. Und deshalb gibt es einfach so ein paar Szenarien, die man auch nicht trainieren kann. Aber du musst halt lernen, dass du die Leute immer wieder durch diese Szenarien führst, damit du einfach deren Herleitungen auch verstehst. Weil manche Leute haben ja echt dumme Ideen und andere haben richtig gute Ideen. Aber da du nicht weißt, wenn du das nicht testest, wer hat die guten, wer hat die dummen und wo musst du ein bisschen genauer hingucken und wo nicht, musst du eben diese Testballons starten. Und da ist es natürlich aus meiner Sicht am besten, dass du auch Aufgaben delegierst, also Ziele delegierst, wo du genau weißt, wie man da hinkommen würde, damit du auch besser verifizieren kannst, ob das, was dir jemand erzählt, was er vorhat zu tun oder was er in das Rückschauen mit dir nochmal durchgeht, was er getan hat, ob das sinnvoll war oder nicht. Ich gebe mal ein Beispiel. Ich habe ja früher eine Computerfirma gehabt und da war die Situation ja so, ich habe ja früher selber Server installiert, ich habe ja selber beim Kunden ewig gearbeitet, ich habe ja selber auch schon mal die Situation gehabt, dass da mal was kaputt gegangen ist, dass ich da mal irgendwo gegen gedonnert bin, ich habe mal irgendwann, als ich einen Computer meinem Kunden weggetragen habe, weil ich den in die Werkstatt mitnehmen wollte, weil das Treppenhaus so eng war, mit dem Computer einfach im Treppenhaus die Wand beschädigt. Ja, wenn du das alles mal selber gemacht hast, dann bist du natürlich entspannter, wenn plötzlich ein Mitarbeiter zu dir kommt und sagt, hör mal, dann habe ich die Wand beschädigt, weil isoliert betrachtet, würdest du denken, ja, wie dumm bist du eigentlich? Ich meine, kannst du ja nicht aufpassen, war doch klar, dass du damit nicht an die Wand rammeln darfst. Aber wenn das dir alles selber schon mal passiert ist, dann weißt du, dass das halt passieren kann und dann weißt du auch, dass es keinen Sinn macht, sich darüber aufzuregen. Und dann weißt du auch, dass das sicherlich keine Absicht oder Schusseligkeit war, sondern dass es halt einfach, keine Ahnung war, warum auch immer passiert ist. Und deshalb glaube ich eben, führen durch Vorbild ist so meine Devise, prüf immer erstmal, dass du Dinge delegierst, die du selber schon ein paar Mal gemeistert hast, um auch die Komplexität zu verstehen, um auch vielleicht Verständnis aufbringen zu können, wenn das gewünschte Ergebnis nur zu 80% erreicht wird. Weil manchmal ist ja das vollständige Eintreten eines Ergebnisses entweder vom Kunden oder von anderen Zulieferern abhängig oder manchmal vielleicht auch ein bisschen von Glück. Weil tatsächlich gibt es ja auch so ein paar Szenarien, das kann man halt einfach nicht im 100% vorab testen. Wenn man das wollte, müsste man so viele Testszenarien aufbauen und den Prozess so oft in einer Schattenumgebung beispielsweise simulieren, dass die Tests und die Simulationen teurer wären, als es einfach ein zweites Mal zu versuchen oder das erste Mal ein bisschen zu korrigieren. Aber in meinem Buch heißt das Kapitel, ein Fehler ist günstiger als ein Seminar. Da steht es genau drin, 55 Business Turbos für KMUs ist das Buch, auf das ich hier gerade referenziere. Da steht genau drin, du musst den Leuten einfach die Chance geben, auch mal selber Erfahrungswerte zu sammeln und dann vor allen Dingen auch im Nachgang mit denen wirklich reflektieren. Wenn du die einfach nur von Ergebnis zu Ergebnis pusht, ohne den Reflexionsprozess zu durchlaufen, dann verschenkst du die Chance, an deren Selbstbewusstsein zu arbeiten. Weil wenn du jemanden nochmal durch diesen Prozess führst mental und dann sagst, wow, das hast du echt gut gemacht, krass, wahnsinnig gute Entscheidung, richtig klasse, dann merkt er ja auch, dass das echt gut war und dass das nicht irgendwie so selbsterklärend war und auch nicht so selbstverständlich war. Und wenn er dann denkt, das hast du gut gemacht und du das vielleicht dann auch noch vor der Gruppe und so weiter anderen sagst, dann hast du halt einfach die Situation, dass das bei jemandem dafür sorgt, dass er sich irgendwann einfach für einen Macher oder eine Macherin hält. Und Leute, die positiv über sich selber denken, werden sich auch mehr zutrauen, werden auch sich in Situationen, wo einfach noch ein paar Fakten fehlen, nicht zurückziehen, sondern einfach sagen, gut, okay, wir müssen mit dem arbeiten, was uns gerade zur Verfügung steht und jetzt trotzdem handeln. Und dann musst du halt einfach auch ein paar Budgetgrenzen freigeben, dann musst du halt auch ein bisschen Geld zur Verfügung stellen, dann musst du halt auch sagen, okay, bis zu einem gewissen Grad habt ihr dann einen Handlungsspielraum und gleichzeitig musst du halt auch den Eskalationsweg definieren. Das heißt, wenn irgendeiner an seine Grenzen kommt, wer soll dann informiert werden? Wie geht's dann weiter? Und hier würde ich halt zu Beginn vielleicht sagen, okay, dann kommst du auf mich zu. Dann aber perspektivisch eher auf so eine Gruppe verweisen, die sich dann untereinander nochmal abstimmt, damit es nach und nach dazu führt, dass die Organisation in Summe einfach besser wird. So eine Art lernende Organisation, wo auch dann das Wissen direkt auf mehreren Schultern nicht nur verteilt ist, sondern auch gespeichert wird. Und das dann eben auch dazu führt, dass es irgendwie ohne dich funktioniert. Weil sonst landet es immer wieder irgendwann bei dir. Und gerade dann, wenn du im Büro bist, wenn du zum Beispiel auch wie ich viel Homeoffice machst, wirst du das feststellen, komm bis im Büro, kommen die Leute mit Fragen zu dir, wo du denkst, ey, was stimmt denn nicht mit dir? Wenn du sonst ohne mich hier klarkommst, was passiert dann, wenn du so eine Frage hast? Ich meine, wer hilft dir dann? Das ist ja das Problem. Wenn du zu nahbar bist, dann haben die Leute auch keine Lust mehr selber zu denken. Dann sind die sehr, sehr schnell bei dir im Büro. Dann machen die ihr Problem zu deinem Problem. Dann musst du die Lösungsvorschläge ausarbeiten. Und dann wirst du auch dafür verantwortlich gemacht, wenn die Lösungsvorschläge nicht funktioniert haben. Deshalb ist es immer besser, wenn du den Leuten sagst, okay, wie sieht dein Lösungsansatz aus? Was würdest du tun? Okay, probier das mal aus, um einfach mal zu schauen, was kommt dabei raus? Und dann später kommst du irgendwann an den Level, dass du den Leuten auch klar machen musst, dass sie dich nicht mit jedem Mist konfrontieren sollen, weil du sie ja dafür bezahlst, dass sie die Jobs alleine erledigt kriegen und du auch Vertrauen in ihre Kompetenz hast, das alleine erledigt zu bekommen. Also ich hatte beispielsweise mal einen Mitarbeiter vor vielen Jahren bei mir im Büro, der erzählte mir, dass er am nächsten Tag irgendwie einen Termin bei der Bank hat. Und ich gucke den an und sage, okay, soll ich mit? Und sagt er, nein. Ja, ich sage, warum erzählst du mir das dann? Dann ist das doch für mich völlig irrelevant. Dann sagt er, ja, aber ich dachte, ja, ich sage, nee, du musst mich einfach da raushalten, weil ich kann dir nicht dazu beitragen. Ich verlasse mich drauf, wenn du sagst, du musst den Termin bei der Bank wahrnehmen, dass das notwendig ist, also mach das. Genauso wie wenn dann ja Leute auch irgendwelche, ich sag mal, Elektrikertermine oder sowas haben, da kommt ja immer mal einer vorbei in so einer Mietwohnung, will da auch einen Zähler ablesen. Ja, klar muss der Mitarbeiter dann irgendwann mal zu Hause sein, aber da braucht er mich ja nicht um Erlaubnis fragen. Das müssen die doch untereinander irgendwie geregelt kriegen. Genauso wie ich es auch nicht verstehe, dass sich Chefs in die Urlaubsplanung einmischen. Klar passiert dir das dann wie bei mir, dass du irgendwann nicht mehr weißt, wer ist jetzt im Urlaub und wer nicht. Und dann rufst du irgendjemanden an, dann geht der nicht dran und dann erfährst du so nebenbei, dass der frei hat. Aber das ist ja nicht schlimm. Am Ende ist es doch so, der Urlaubsprozess ist doch der simpelste Prozess überhaupt. Jeder weiß, wie viele Urlaubstage er hat. Es gibt ein paar Rahmenbedingungen. Du musst halt klären, wer darf nicht in Urlaub, wenn jemand anders im Urlaub ist. Muss genau klären, wie muss die Anwesenheit geregelt sein. Da gibt es ja immer Leute, die sich halt ergänzen und deshalb nicht gleichzeitig weg sein dürfen oder gleichzeitig weg sein müssen. Das hängt ja davon dem Tätigkeitsbereich ab. Aber wenn sich jemand an die Rahmenbedingungen hält, ja, dann brauchen die doch dich nicht, um da nochmal im Urlaubsprozess mitzumischen. Das heißt, lass doch einfach mal all diese Prozesse los und dann reden wir nachher natürlich auch darüber, dass du dich nicht mehr kümmern musst, irgendwelche Rechnungen zu bezahlen, vielleicht auch keine Gehälter mehr zu bezahlen. Das kann man alles wegdelegieren. Dafür kann man Leute einsetzen, auch wenn Gehälter delegieren ein bisschen komplizierter ist. Das würde ich über einen Steuerberater abbilden, der das an die Bank meldet und du gibst das dann nur noch über den Prozess frei. Das würde ich nicht von einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin bearbeiten lassen, weil die dann allen anderen erzählt, wer was verdient. Aber es gibt so viele Prozesse, die ich immer wieder bei Chefs und Chefinnen auf dem Schreibtisch sehe, wo ich mir denke, warum kümmerst du dich darum? Und dann heißt es immer, ja, weil ich keinen habe, der es machen könnte. Aber die richtige Frage müsste lauten, was müsstest du denn eigentlich tun, damit diese Person das für dich erledigen kann? Idealerweise 80% von deinem Ergebnis ohne deine Mitwirkung erreicht oder noch besser. Und dann müsstest du dir halt noch überlegen, wie kannst du die Prozessqualität prüfen, ohne jeden einzelnen Teilschritt anzuschauen. Dazu mache ich vielleicht mal eine andere Podcast-Folge, weil da habe ich mich früher sehr stark mit beschäftigt. An dieser Stelle möchte ich es jetzt erstmal gut sein lassen. Gib deinen Mitarbeitern Freiraum, lass sie einfach mal Tests machen. Sei nicht gleich böse, wenn sie Fehler machen. Du hast auch viele Fehler gemacht. Freu dich über die Dinge, die funktionieren und korrigiere die, die noch nicht klappen. So kannst du dich nach und nach aus dem Tagesgeschäft rausziehen und deine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen werden immer selbstständiger. Leute, die selbstständiger sind, sind weniger oft krank. Leute, die sich nicht in der Opferrolle sehen, sind weniger oft krank. Leute, die sich stärker mit den Aufgaben identifizieren, weil sie denken, sie sind dafür vollständig verantwortlich, sind motivierter. Es hat so viele Vorteile. Mach dich auf den Weg. Wenn du Fragen dazu hast, melde dich gerne bei mir. In diesem Sinne, danke, dass du wieder bis zum Ende dabei geblieben bist. Ich freue mich, wenn du auch die nächste Folge wieder anhörst.